Hallo und schön, dass du da bist beim Podcast Das Date mit deinem Bewusstsein. Mein Name ist Birgit Haselmeier und dieser Podcast soll dir eine kleine Auszeit von deinem Alltag schenken und dich mit Inspirationen und Impulsen versorgen, wie du als sensible Powerfrau deinen Weg gehst, ohne auszubrennen und ohne, dass deine Bedürfnisse auf der Strecke bleiben. Hier dreht sich alles um die Themen Selbstbewusstsein, mentale und emotionale Balance, Mindset, Coaching und persönliche Entwicklung ganz im Allgemeinen. Meine Lieben, heute wartet eine ganz besondere Folge auf dich, denn es ist das allererste Interview hier beim Date mit deinem Bewusstsein. Und da durfte ich einen ganz besonderen Menschen begrüßen, nämlich den lieben Stefan Löffler. Mach dich gefasst auf eine echt tiefe und transformierende Folge. Stefan war Leistungssportler, er ist seit über 20 Jahren Personal Trainer, Meditationslehrer und wie er selbst sagt, Neuzeit-Yogi. In diesem Interview dreht sich im Kern alles um unsere Gedanken und Emotionen und warum sie der Schlüssel zu einem wahren Leben in Freiheit sind. Stefan nimmt uns mit in eine sehr bewegende Geschichte, wie er aus einer Kindheit, die von Gewalt geprägt war, im Leistungssport sein Ventil gefunden hat, wie er nie aufgegeben hat, sich und seine Innenwelt mehr und mehr zu erforschen und wie er letztendlich durch Meditation und Spiritualität sein Trauma heilen konnte und heute wirkliche Freiheit lebt. An der Stelle also auch eine kleine Triggerwarnung. Es wird sich um das Thema Gewalt drehen. Es wird ein Thema sein in dem Podcast. Also schau einfach mal für dich, ob es sich gut anfühlt und ob du an dieser Stelle dann weiterhören möchtest. Ich wünsche dir ein sehr spannendes, interessantes Date mit deinem Bewusstsein. Stefan, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Hallöchen.
Hallo. Wie geht's dir, Stefan?
Ausgezeichnet.
Ausgezeichnet.
So wie immer eigentlich.
Super. Du, Stefan, bevor wir jetzt überhaupt loslegen, magst du mal kurz erzählen, wer du bist und was du so machst?
Ja, kann ich gerne machen. Ich bin der liebe Personal Trainer von der Birgit. Hallo. Muss ich fast ein bisschen zurückrechnen. Mittlerweile seit, glaube ich, 22 Jahren Personal Trainer. Echt schon eine lange Zeit. Ich war Handballprofi 20 Jahre, habe Sport studiert, Physiotherapie studiert, Physiotherapie aber nicht abgeschlossen. Habe Publizistik und Ethnologie auch noch studiert am Anfang. Wobei man sagen muss, alles irgendwie neben dem Leistungssport, das ist sehr zu kurz gekommen, sagen wir es mal so. Das hat irgendwie nicht unbedingt die Wichtigkeit. Aber der Sport hat mich dann irgendwie doch nicht so wirklich losgelassen. Und so bin ich dann irgendwie Trainer geworden. Und ich liebe das, was ich machen darf, von ganzem Herzen. Es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Und ja, damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Und ich habe auch eine Meditationsgruppe gegründet. Das heißt, nebenbei gebe ich auch noch so Privatmeditationen, wenn man so möchte. Das ist so, was ich eigentlich den ganzen Tag mache. Also diese Kombination aus Personal Training, persönlicher Betreuung und jetzt eben auch Meditationsunterricht, ist immer ein bisschen schwierig, das zu beschreiben, wenn man es selbst nicht erlebt, aber ich zeige Leuten, wie sie in Meditation kommen können. Mhm. Das ist so, was ich eigentlich mache.
Okay. Und wenn ich dich jetzt frage, wer du als Person bist, wer ist der Stefan abseits von Trainer, Meditationslehrer? Wer bist du als Person?
Also ich bin zunächst mal keine Person mehr. Ich bin ein Mensch. Und meine Persönlichkeit gibt es in diesem Sinne nicht mehr. Ich kriege zwar noch eine von anderen Leuten, Ja, wenn du so möchtest. Also, so wie mich die Menschen sehen, diese Persönlichkeit geben sie mir. Ja, ich selbst, ich bin einfach ein Mensch, der sein Potenzial versucht auszuschöpfen. Das heißt, für mich bin ich einfach nur ein Mensch. Alles, was Menschsein eben bedeutet. Und ich bin eben keine Persona mehr. Also ich habe keine Maske mehr auf.
Spannend.
Die Person an sich, ja, mit der wir alle identifiziert sind, ist eigentlich unbewusst gesteuert. Also wir haben unbewusste Informationen, die unsere Persönlichkeit ausmachen. Und die Grundlagen unserer Persönlichkeit sind primär mal unsere Eltern. Und auch die haben uns diese Informationen unbewusst weitergegeben, als sie uns gezeugt haben. Und wenn man irgendwann frei sein möchte von dieser Persönlichkeit, aber ja, die Persönlichkeit ist halt insofern ein bisschen ein schwieriges Thema, weil die Persönlichkeit ist sehr unflexibel. Also jeder, der eine Persönlichkeit hat, muss sich in gewissen Situationen so verhalten, wie es dieser Persönlichkeit entspricht, und er hat keine freie Entscheidung. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Also wenn ich als Personal Trainer eine gewisse Vorstellung habe, wie Personal Training abzulaufen hat, dann würde ich alle über den gleichen Kamm scheren. Das bedeutet, wenn jemand das nicht so macht, wie ich es mir vorstelle, dann würde das negative Emotionen in mir auslösen. Ich könnte sicher nicht gut mit der Situation umgehen. Also wenn ich bei allen den Anspruch hätte, wir machen Leistungssport, ihr müsst das alles absolut perfekt machen, so wie ich es mir vorstelle, dann könnte ich gewisse Kunden und Kundinnen gar nicht haben. Niemals. Also wenn eine Kundin jetzt beispielsweise einfach 3, 4 Übungen in einer Stunde ganz gemütlich machen möchte, nicht an die Leistungsgrenze gehen möchte und einfach sich mit mir unterhalten möchte, dann kann ich das auch zulassen. Die frühere Persönlichkeit hätte das sehr schwer zulassen können. Ja.
Darf ich hier einhaken, weil du sagst, die frühere Persönlichkeit? Also, du bist ja, nehme ich mal an, jetzt nicht mit dieser Einstellung auf die Welt gekommen und hast so quasi von Stunde null an so gedacht. Was war denn so, oder gibt es ein Erlebnis, oder wann hat sich das dir so eröffnet, dass du sagst, du identifizierst dich nicht mehr als Person, du bist ein Mensch, der versucht, sein Potenzial zu leben? Was war das so? Ja, gab es ein Erlebnis, oder was hat dich so weit gebracht?
Also das Wichtigste ist mal, dass das ein Erleben ist grundsätzlich. Das ist keine Einstellung, das ist ganz wichtig. Ja, weil Einstellungen können sich ändern. Also das ist ein Zustand. Wenn du in diesem Zustand bist, ist dieser Zustand völlig unveränderbar. Also das heißt, ich bin in einem Zustand, das ist ganz, ganz wichtig, ja, in einem Zustand der Zufriedenheit, in einem Zustand der Harmonie und so weiter. Das ist eigentlich ein natürlicher Ausdruck. Um jetzt auf die Frage zurückzukommen, ja, also ich habe eine sehr schwere Kindheit gehabt, extrem negativ behaftet, mit sehr viel Gewalt von meiner Mutter ausgehend. Und das hat grundsätzlich mal dazu geführt, dass ich, was mir heute wahnsinnig zugute kommt, ich musste für alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, immer ein sehr starkes Warum haben. Also man kann sich das so vorstellen, egal was ich in meinem Leben gemacht habe, sie hat es immer kritisiert, sie hat mich immer angegriffen. Ja? Also egal, wo andere sagen, wow, du bist total erfolgreich, du bist ins Nationalteam eingeladen worden, im Handballspielen zum Beispiel, das war ja, also voll Desaster eigentlich. Und das heißt, das Spannende ist, ich musste immer ganz genau wissen, warum ich etwas mache, egal was. Weil ich immer angegriffen worden bin. Das heißt, ich habe gewusst, ich muss mich dafür verteidigen. Wenn ich irgendwas mache, was mir Freude bereitet, aber meine Mutter nicht cool findet, das war 90%, würde ich sagen, von dem, was ich so gemacht habe, sie hat sich das alles ganz anders vorgestellt. Angefangen beim Studium, Arbeit. Also sie würde bis heute sagen, das ist kein Job, den ich mache, ja. Völlig egal, ob ich da jetzt erfolgreich bin, für sie nicht gut. Und das heißt, ich habe sehr früh gelernt, gezwungenermaßen, dass ich mir überlegt habe, was ist eigentlich quasi mein Kernantrieb? Warum mache ich das? Und ich habe halt zum Beispiel gesehen, dass mir Sport einfach sehr gut getan hat, dahingehend, dass ich gelernt habe, diese Emotionen, die ganzen negativen Emotionen, die ich eben leider Gottes bekommen habe, sozusagen, unter Kontrolle zu bringen und teilweise auch sehr gut auszugleichen. Ja, und trotzdem habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, wie man so sein kann wie meine Mutter. Also wie kann man das Leben an sich als so wahnsinnig negativ erachten? Also so, dass du wirklich immer nur, wenn du aufs Leben schaust, was Negatives siehst. Ausnahmslos. Ja? Sie war eine der unglücklichsten Menschen, die es gibt. Obwohl wir eigentlich alles hatten. Super Leben. Wow. Ja? Und gleichzeitig auf der anderen Seite mein Vater, der eigentlich ein sehr positiver Mensch ist. Ja, da kann man wirklich so sagen, Gegensätze ziehen sich an. Das war bei Ihnen echt faszinierend. Er hat aber dann irgendwann dazu geführt, dass ich und meine Schwester sie dazu gezwungen haben, dass sie sich irgendwann scheiden lassen, ja, weil wir diese ganzen Streitereien eigentlich irgendwann nicht mehr ausgehalten haben. Und da habe ich halt wirklich so vorgezeigt bekommen, was Dualismus bedeutet. Also meine Mutter auf der extrem negativen Seite und mein Vater auf der positiven. Und ich habe halt versucht zu verstehen, auch in einer eigenen Aufarbeitung des Ganzen, was passiert ist natürlich, ja, habe ich schon früh begonnen, Dinge aufzuschreiben, mir Gedanken darüber zu machen, weil ich natürlich irgendwann realisiert habe, okay, andere Mütter sind einfach ganz anders mit ihren Kindern. Ja, da kann es Liebe geben und Zuneigung und so weiter und so fort. Und ich habe halt einfach versucht zu verstehen, warum das so ist.
Ja.
Ja, warum das alles so gekommen ist, warum sie so ist, wie sie ist und so weiter und so fort. Ja, das war mal der eine Aspekt. Aber ich habe es so gemacht, wie eigentlich, würde ich sagen, Großteil der Menschheit. Ich habe einfach das perfekt verdrängt. Ja.
Ja.
Also ich habe zwar einen Weg gefunden, damit umzugehen. Ich habe auch darüber gesprochen. Ich habe auch gelernt, darüber zu sprechen, das sogar alles sehr detailreich erzählen zu können, zumindest von dem, was mir noch in Erinnerung war. Das ist halt ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz. Aber das Spannende ist, ich bin irgendwann draufgekommen, dass es mir nichts bringt. Also, wenn ich habe das dann so gelöst, dass meine Mutter einfach nicht stattgefunden hat in meinem Leben. Also ich habe sie einfach komplett rausgehalten. Sie hat mich vielleicht fünfmal im Jahr zweimal sehen können und dreimal telefonieren, ja. Und warum? Weil es war für mich ganz einfach, okay, ich möchte einen so negativen Menschen nicht in meinem Leben haben, der mir gegenüber extrem negativ ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass sie, das können wahrscheinlich alle irgendwo nachvollziehen, dass die Eltern einen ganz speziellen Zugang zu uns haben. Das heißt, die können uns triggern wie
Ja,
niemand anderer, ja.
definitiv, ja.
Und das war, also ich würde sagen, ich war ein genauso entspannter Typ eigentlich, wie ich jetzt bin. Aber wenn meine Mutter zwei Sätze von sich gegeben hat, war ich auf Puls 300, ja. Und innen hat es einfach gekocht. Also da war Wut, Hass, Zorn, negative Gedanken sind hochgekommen. Ja, und ich konnte das nicht steuern. Also steuern konnte ich es nur in dem Sinne, dass ich dann eben irgendwann viel Sport machen musste. Aber in dem Moment, wo ich ihr gegenüber gesessen bin, und selbst wenn sie schon weg war, hat das sicher 2, 3 Stunden angehalten, dass sich mein Verstand immer nur im Kreis gedreht hat, ja, und noch das Gespräch noch 800 Mal wiederholt hat im Verstand, plus den Emotionen und so weiter und so fort. Naja, und was wir alle machen, ist, wenn was unangenehm ist, das ist die einfachste Lösung, es wegzumachen. Also dementsprechend habe ich sie aus meinem Leben rausgehalten. Und das Spannende ist, eingeholt hat mich das Ganze dann. Man muss dazu sagen, ich habe es wirklich geschafft, sehr, sehr harmonische Partnerschaften zu führen. Ja? Also eigentlich fast ein bisschen ungewöhnlich für das, was uns so vorgelebt wurde. Aber ich habe das trotzdem wirklich sensationell hinbekommen und kann mich erinnern, ich glaube, mit meiner damaligen Freundin, wir waren so 8,5 Jahre zusammengelebt. Wir haben, glaube ich, dreimal so wirklich gestritten miteinander. Und eine von diesen Streitereien hat sich dann so geäußert, dass sie in eine gewisse Emotionalität gegangen ist während der Diskussion, Und ja, also das hat so eine gewisse Grenze irgendwie überschritten. Und das Spannende ist, mein Körper hat sich dann erinnert gefühlt an das, was meine Mutter mir angetan hat. Ja?
Wow, spannend, ja.
Und das heißt, ich bin wie ein Eiszapfen eingefroren, mitten im Gespräch. Also wir haben diskutiert, sie ist ein bisschen emotionaler geworden, was eben sehr selten vorgekommen ist. Und sie ist dann irgendwo drüber gegangen und ist zu emotional geworden. Und es war wie wenn du bei mir einen Knopf drückst und ich war nicht mehr da. Ich bin einfach versteinert vor ihr gestanden. Sie hat dann natürlich gedacht, ich ignoriere sie jetzt, was ich eigentlich auch habe. Naja, und dann ist was ziemlich Verrücktes passiert. Also ich habe kein Wort mehr gesagt, bin einfach nur vor ihr gestanden, wie ein Eiszapfen. Und dann habe ich sie und diesen Körper da unten stehen gesehen. Also ich habe diese ganze Situation dann von oben betrachtet, ja.
Wow.
Und es hat mich quasi in diesem Moment aus dem Körper rauskatapultiert, wenn du so willst. Das sind übrigens so Mechanismen, die eigentlich sehr, sehr viele Vergewaltigungsopfer und so weiter erzählen, ja. Also das ist, man spricht davon, dass dann die Seele aus dem Körper rausgeht, damit du das alles nicht mitbekommst, was mit dem Körper gemacht wird, ja. Und das hat mich eben, als ich mit 30 oder 29, ist das passiert. Dieses Mal, ja, denn diese Energie der Emotionen, also man kann sich das so vorstellen, wenn Menschen miteinander streiten, dann geht es nur darum, dass Energie in Form von Emotionen ausgetauscht wird. Der Inhalt, das können sicher viele verstehen und haben das auch schon erlebt. Der Inhalt bei Diskussionen, wenn es eine gewisse Emotionalität gibt, ist ja völlig sinnlos. Also das
Yes.
hat ja nichts mehr mit intelligenter Konversation zu tun. Also irgendwann wiederholt sich die eine Person nur noch und die andere auch und man nähert sich keineswegs an. Ja? Das heißt, das Spannende ist tatsächlich, es geht nur darum, dass Energie ausgetauscht wird. Erst wenn diese Emotionen weg sind, dann kommt man wieder in die Logik zurück sozusagen.
Ja.
Und das Spannende war, dass diese Energie, die sie jetzt mit mir nicht mehr austauschen konnte, hat dann dazu geführt, dass sie zur Wohnzimmertüre gegangen ist, die komplett aus Glas war und sie so fest zugeschlagen hat, vor Wut, dass die komplett zersprungen ist. Das hat mich dann wieder zurückgeholt. So, und dann waren da überall Scherben und so weiter und haben das dann irgendwie weggemacht. Anyway. Also man muss mal auch so weit sagen, also ich, ja, so wie ich aufgewachsen bin, ich hatte gar nichts mit Spiritualität oder irgendetwas am Hut, gar nichts.
Ja.
Nichts Esoterisches, nothing, ja. Das Einzige, wo mein Zugang eigentlich herkommt oder das Einzige, was ich damit anfangen konnte, das war Mentaltraining aus dem Leistungssport,
Ja.
ja. Aber am Ende des Tages kann ich sagen, wem willst du das erzählen, ja, dass du dich von außen gesehen hast? Ich meine, da liefern sie dich irgendwo ein, eigentlich, ja. Also so bin ich aufgewachsen, okay?
Bist aufgewachsen, ja.
Das heißt, ich habe nach diesem Erlebnis noch immer nichts gemacht.
Okay.
Okay? Ich habe das zwar versucht zu verstehen mental, was hier passiert ist,
Ja.
und habe mir gedacht, boah, das ist ja heftig, ja, und habe es meinen engsten Freunden erzählt, aber so what, ja. Am Ende des Tages gehst du dann her, dann gehst du mit deiner Logik an die Sache ran und analysierst den Streit und sagst, okay, passt so, und wir verstehen uns wieder, wir haben das aus der Welt geschafft, passt. Das heißt, ich bin dem Ganzen nicht weitergegangen. Ungefähr so, wir haben dann ungefähr ein Jahr später mit der Beziehung beendet, sind in guten auseinandergegangen. Also das war jetzt nicht irgendwie der Streit ausschlaggebend dafür. Und dann ist das Spannende, in der nächsten Partnerschaft ist es wieder passiert. Ja? Und da hat es mich dann so getroffen, und zwar dahingehend, dass ich realisiert habe, hier passiert irgendetwas und ich habe absolut keine Kontrolle. Weil du musst dir vorstellen, du stehst in einem Gespräch, in einer Diskussion mit deiner Partnerin, also du möchtest ja dieses Gespräch führen, ja.
Ja.
Und dann gibt es irgendwo einen Punkt, wo ich nicht mehr sprechen kann, ich aber gerne sprechen wollen würde. Das heißt, das ist eigentlich das, was mich dann am meisten angetrieben hat. Weil ich realisiert habe, okay, also irgendwas passiert hier und ich habe absolut keine Kontrolle über dieses Lebewesen hier. Ja?
Ja. Das heißt, es ist wieder passiert, du hast dich wieder quasi von
Ja,
außen
genau.
betrachtet und bist
Ganz genau.
hier.
Ja, und es war wieder eine emotionale Situation, wieder ein Streitgespräch. Mein Körper hat sich wieder an das erinnert gefühlt, was in der Kindheit passiert ist. So, und als ich das dann zum zweiten Mal erlebt habe, dann ist es losgegangen. Dann bin ich auf die Suche gegangen. Dann wollte ich wissen, okay, wie funktioniert das? Was ist das Unbewusste? Was ist das Bewusste? Dann bin ich immer auf die Suche gegangen. Ja? Wo beschreiben Menschen, dass sie sowas erlebt haben? Ja?
Ja.
Wo du dich von außen siehst, das sind dann eher Nahtoderfahrungen, oder?
NATO-Erfahrungen, genau, ja.
Genau, ja. Oder eben in dem Fall viele Vergewaltigungsopfer können sowas erzählen. Und das war ja in dem Fall genau das Gleiche. Ne? Das heißt, dann hat meine wirklich spirituelle Reise begonnen. Also dann wollte ich wissen, okay, was gibt es alles rauszufinden über uns Menschen, ja?
Ja.
Und dadurch, dass ich eben auch durch Physiotherapie halt schon sehr, ja, besondere Einblicke bekommen habe, was den menschlichen Organismus betrifft. Also jetzt am Ende haben wir dann auch am Anfang einfach ein Medizinstudium, also teilweise halt wie das normale Medizinstudium. Und eine Sache, die man eben schon einmal ganz einfach lernt, der physische Körper besitzt mal eine eigene Intelligenz, die viel, viel höher entwickelt ist sozusagen als der Verstand. Ja, das ist dann im Leistungssport eben ganz einfach. Man spricht dann davon, wie kommt man in einen Flow-Zustand. Also so, dass einfach du quasi das perfekte Spiel machst oder was auch immer.
Ja.
Und das ist übrigens interessant, die Wissenschaft hat dann herausgefunden, oder vielleicht muss man das noch kurz umschreiben. Also Flow-Zustand heißt, man weiß, dass es die Möglichkeit gibt, dass zum Beispiel das menschliche Gehirn 300% Steigerungspotenzial hätte, ja, wenn das Gehirn wirklich sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Und das sind eben so Zustände, wo Leistungssportler immer wieder mal reinkommen, wo einfach der physische Körper unfassbare Dinge macht. Ja? Was wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können, was gewisse Akrobaten machen oder so, wo man wirklich denkt, wow, das ist ja verrückt, ja, was die da eigentlich hinkriegen. Und das Spannende, sie sind dann auf die Suche gegangen in der Wissenschaft und sie haben Folgendes herausgefunden, dass Menschen am ehesten in diesen Flow-Zustand kommen, wenn sie in lebensbedrohliche Situationen kommen. Das heißt, sie haben diese, wie heißen die mit den Wingsuits, die sich die Felsen runterstürzen? Das ist eben nicht Bungee-Jumping, sondern die mit den Wingsuits.
Ich weiß, was
Die
du meinst, aber ich weiß nicht, wie sie
springen,
heißen.
ja, fällt mir jetzt
Ja.
auch nicht ein, aber die springen eben oben ab und dann gleiten sie am Fels entlang und dann irgendwann ziehen sie den Fallschirm, glaube ich, den haben sie auch, ja, genau. Und da sind sie drauf gekommen, dass die in diesen Zustand kommen. So, die haben sie mit Elektroden versehen und haben die dann sind die runtergesprungen und da haben sie so eine Gehirnaktivität eben entdeckt. Naja, und ja, jetzt ist eben das Spannende, dass ich mir dann halt irgendwann die Frage gestellt habe, okay, was bedeutet es eigentlich, sein volles Potenzial überhaupt auszuschöpfen? Ja?
Ja.
Und ja, dann kommt man halt irgendwann, ich bin dann auch in der Neurowissenschaft gelandet, habe mir da viel, viel angeschaut. Und dann siehst du halt, also wir haben ein unglaubliches Verhältnis von dem Bewusstsein, was uns bewusst ist, und dem, was uns nicht bewusst ist, also unser Unbewusstes oder Unterbewusstsein. Ja, das ist jetzt mal, sei jetzt mal dahingestellt. Da streiten sich noch manche Leute, wie man das jetzt bezeichnet, und es wird dann auch noch unterschieden. Anyway, grundsätzlich ist es ganz einfach. Der physische Körper verarbeitet unfassbar viele Informationen die ganze Zeit. Ja, also jetzt sitze ich hier, mein Herz schlägt, ich atme ein, ich atme aus, meine Niere arbeitet, meine Leber arbeitet. Mein Gehirn weiß ganz genau, was in diesem Körper passiert. Man spricht davon, dass wir 70 Gigabyte an Daten pro Sekunde verarbeiten, also der physische Körper. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ein dreistündiger HD-Film ist, glaube ich, 30 Gigabyte. Also die Datenmenge, die hier verarbeitet wird, ist ein Wahnsinn. Und ein klitzekleiner Prozentsatz ist uns eben bewusst.
Ja.
Und ganz wichtig, also zum Beispiel Gedanken zu denken, seine Verarbeitungsgeschwindigkeit von 100 Millisekunden. Mein Körper arbeitet mit ungefähr 700 Millisekunden. Das sieht man schon. Ich meine, das ist halt siebenmal so schnell, ja.
Der
Oder anders
Körper
ausgedrückt,
intelligenter ist.
ja.
Ja,
Ja,
ja.
oder mein Verstand ist siebenmal so langsam. Okay, das heißt, ja, das waren mal so die ersten Zugänge. Und mein größter Antrieb bei der ganzen Geschichte war also einmal dieses Verständnis. Ja, das heißt, ich habe mich auch mental damit auseinandergesetzt. Und das ist eben das, was ich jetzt gerade erzählt habe. Ja, wo steht die Wissenschaft? Was erzählt uns
Ja.
die eigentlich? Aber dann ging es darum, dass ich ein brennendes Verlangen hatte, frei zu sein. Einfach nur frei zu sein. Also nicht mehr etwas unterdrücken zu müssen oder etwas kompensieren zu müssen,
Ja.
sondern ich war fest davon überzeugt, dass es doch möglich sein müsste, dass man diese Emotionen beispielsweise und diese ganzen Gedanken loswerden kann. Ja, also dass es
Loswerden im
möglich
Sinne von, dass du es, was verstehst du unter loswerden?
So, damals war die Idee, dass das nicht mehr in meinem Kopf ist und dass ich keine Wut, Hass, Zorn, Gefühle mehr in mir trage.
Ja.
Jetzt zum Beispiel natürlich einerseits ausgelöst durch meine Mutter. Wenn man sich dann ein bisschen reflektorisch sozusagen mit seiner Kindheit befasst, dann realisiert man halt irgendwann, okay, puh, da habe ich mir recht viel abgespeichert.
Ja, definitiv.
Also. Ganz viele gehen ja diesen Weg mittlerweile. Ja. Am Ende des Tages ist es nichts anderes, als dass man wirklich in eine Selbstreflexion geht und einfach den Mut aufbringt, dass man sich wirklich mal anschaut, okay, also jetzt ist das und das in meiner Kindheit passiert, was könnte das bedeuten? Ja, ja und jetzt ist das Spannende, das habe ich definitiv mal gemacht. Aber jetzt muss man sich halt überlegen, ich habe immer nur 1%, das mir bewusst ist, mit dem ich auf die Realität schauen kann, auch auf mich selbst. Das heißt, wenn ich in eine Analyse gehe und mich versuche zu erinnern, was in meiner Kindheit passiert ist, dann muss man halt wissen, okay, das ist ein kleines Prozent.
Ja, voll, voll.
Alles, was tatsächlich passiert ist, der größte Teil dessen, an das ich mich nicht mehr erinnern kann, ist unbewusst in mir abgespeichert.
Ja.
Das heißt, irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, okay, wenn ich das wirklich aufarbeiten will, ja, dann muss ich eigentlich irgendwie in die 99% kommen. Weil nur dort kann ich wirklich sehen, was wirklich alles passiert ist,
Ja.
ja. Und da bin ich dann bei einer Meditationstechnik gelandet, das nennt sich halt Theta Healing. Im Grunde genommen ist es nichts anderes als Hypnose, ja. Also du findest einfach Wege, dass du durch Meditation Zugang zu deinem Unbewussten kriegst. Und das heißt, ich war also fest davon überzeugt oder in der Hoffnung damals, dass die Möglichkeit besteht, dass wenn ich das alles aufgearbeitet habe, dass es dann weg ist. Ja, also wenn ich alles hochhole und man spricht dann von Glaubenssätzen, dass du Glaubenssätze auflösen kannst, ja, dass du und wenn du die Glaubenssätze auflöst, dann sind sie weg. Ja, dann machst du stattdessen kannst du Glaubenssätze, die negativ sind, umprogrammieren und dann hast du positive Glaubenssätze und so weiter und so fort. Und da habe ich sehr, 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 sehr intensiv mit mir gearbeitet, ja, mit mir
Ja.
und den anderen. Habe all diese Kurse gemacht und war Vollgas am Start, 1,5 Jahre. Habe sicher jeden Tag mindestens ein bis zweimal am Tag meditiert und habe mit mir selbst Sessions gemacht. Also ich bin täglich in mein Unbewusstes gegangen und habe alles hochgeholt, was da war. Mir alles angeschaut, was in der Kindheit passiert ist, welche Glaubenssysteme ich mir da abgespeichert habe. Also muss man sich mal vorstellen, wie komplex wir sind. Und man kann dann vielleicht auch erzählen, warum es wichtig ist, dass wir ein Unbewusstes haben. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ich vergewaltigt werde und ich könnte das nicht in meinem Unbewussten begraben, wäre ich absolut nicht lebensfähig. Ich
Ja.
könnte ja nicht einmal auf die Straße gehen. Also man muss sich mal vorstellen, wenn solche Erlebnisse die ganze Zeit präsent sind, bist du ja nur ein Häufchen von Angst, Verletztheit, du könntest niemals arbeiten, nichts. Ja, also
Ja,
das
ja.
heißt, das ist eigentlich nur ein riesengroßer Schutzmechanismus, der hier zum Tragen kommt. Aber
Heißt er
jedenfalls,
ja auch Schutzmechanismus, weil er uns ja auch schützt. Also
ganz
ich
genau.
glaube, egal welche Kompensationsmechanismen wir uns aneignen, und natürlich ist es gut, den Zugang auch zum Unbewussten zu schaffen, aber nichtsdestotrotz dürfen wir nicht vergessen, es hat alles einen Sinn, warum wir zu manchen Dingen vielleicht weniger Zugang haben. Also ich sage, mein Zugang ist das Unbewusste oder unser Unterbewusstsein lässt uns nur so tief hinein, wie wir gerade in dem Moment bereit sind, auch Dinge halten und tragen zu können.
Ja.
Das ist mein Zugang.
Ja, und ich überlege nur rein technisch, ob man das unterschreiben kann. Ja. Also, aber ich habe das erlebt, dass mit einer gewissen Technik und du in einen gewissen Zustand versetzt wird, dann öffnet sich einfach, dann geht man in dein Unbewusstes, verstehst du? Und dann holst du das hoch. Ob du jetzt bereit bist dafür oder nicht, das steht woanders. Das heißt, es können auch Dinge hochgeholt werden, für die du jetzt noch nicht bereit bist. Also das liegt eher an der Technik. Das, was du beschreibst, ist jetzt außerhalb von Meditation, ja?
Ja.
Also in dem Fall bist du ganz genau immer nur dort, wofür du gerade bereit bist, ja?
Ja.
Das wird dir quasi präsentiert. Aber es gibt Meditationstechniken, das macht die Sache eben auch gar nicht so ungefährlich, ja?
Ja.
Das Gleiche machen übrigens auch Drogen. Deswegen sind Drogen so verdammt gefährlich, wenn es um Psychosen geht. Du kannst die Schranken zwischen Bewusstem und Unbewusstem einfach auflösen für eine gewisse Zeit. Und dann wird dir einfach alles zugänglich gemacht, was da drinnen ist. Und da ist man eben ganz oft nicht bereit dafür. Ja, gar nicht. Also, aber sonst in einem normalen Zustand, wenn man nicht in Meditation ist oder irgendwelche Techniken anwendet, dann unterschreibe ich das hundertprozentig. Ja. Das
Ja.
ist eben genau dieser Schutzmechanismus, dass wir in unserem Alltag normal funktionieren können. Ja.
Ja,
Das
genau.
heißt, es kommt immer nur das in dein Bewusstsein, wofür du gerade bereit bist.
Bereit
Ja,
bist, ja.
definitiv. Ja, ja und ja, dann habe ich.
Aber du hast bis zu dem Zeitpunkt das alles eigentlich mit dir selbst ausgemacht, oder? Also du bist halt für dich auf Suche gegangen. Ich nehme an, hast Bücher gelesen oder dir Kurse oder so irgendwie gesucht und hast das eigentlich mit dir selbst ausgemacht und bist mit dir selbst
Ja,
so in diese Tiefe gegangen.
ich habe quasi schon eine Psychotherapeutin quasi an der Hand gehabt, aber das war eher familiär
Ja.
oder Freundschaft oder im Freundeskreis eher, nicht wirklich Familie eigentlich. Ja, aber grundsätzlich, ja, also diese ganzen Prozesse, das zu dokumentieren und sich damit auseinanderzusetzen, darüber sprechen zu können. Das ist eben das, was du eigentlich in der Therapie lernst. Ja. Du lernst eben eine andere Perspektive auf die Dinge zu
Genau,
bekommen
ja.
und man versucht mit dir gemeinsam Gründe zu finden, warum das passiert ist. Also ein gewisses Verständnis zu bringen, damit wir dann am Ende des Tages diese Dinge annehmen können.
Ja.
Und das ist auch gut so. Ja, also diese Therapieformen sind auf mentaler Ebene sehr, sehr relevant. Nur lösen sie leider das Problem nicht. Und ich habe einen Weg gefunden, dass man dieses Problem eben wirklich lösen kann. Also ich bin eben drauf gekommen, dass man nicht zur Wurzel kommt. Das war übrigens auch der Grund. Also zuerst quasi klassische Therapie. Okay, das ist eben das, was ich vorhin beschrieben habe. Also jetzt sitze ich mit meinem 1% Bewusstsein und 99% unbewusst. Und jetzt spreche ich zum Beispiel mit einer Therapeutin. Die hat auch 1% bewusst und 99% unbewusst. Und jetzt versucht sie mit ihrem 1% mein 1% zu betrachten, bewerten und holt Techniken, die sie gelernt hat und so weiter. Alles cool. Aber dann habe ich mir gedacht, es wäre doch viel genialer, wenn ich gleich in die 99% eintauchen kann, wo alles da ist.
Ja.
Da muss ich nichts interpretieren. Und also das kann ich nur hundertprozentig sagen, dass das auch so ist. Also ich.
Und da bist du halt hin durch Meditation, Theta Healing und hast dir da quasi dann Know-how angeeignet und das an dir selbst
Naja,
erfahren?
ja, nicht Know-how angeeignet, sondern ich bin in all diese Situationen hineingegangen. Also ich habe die Kindheitserinnerungen hochgeholt, weil es ist alles in unserem Körper abgespeichert.
Ja.
Also das heißt, ich bin, ich weiß nicht, ich würde sagen, ich bin sicher fünfmal die Woche, na, weiß nicht, viermal die Woche vielleicht weinend hier gesessen, klarerweise. Also ich
Ja.
habe alles hochgeholt. Wut, Hass, Zorn, alles, was du dir nur vorstellen kannst.
Kannst
Und
du,
dann,
ja?
ja, und dann haben wir eben Techniken gelernt. Du holst die negativen Glaubenssysteme hoch, dort hängen eben auch die Emotionen dran. Und jetzt sagt man, dass du das eben umprogrammieren kannst. Ja, und das mag auch stimmen. Ich gehe dann später darauf ein, warum man das in einem richtigen Kontext betrachten muss. Ja. Also auf Mentalebene führt das definitiv zu Veränderungen. Ja. Also ich kann sagen, mir hat dieses Theta Healing trotzdem sehr viel gebracht. Aber es war noch nicht die Freiheit, weil ich habe halt nach, ich habe das wirklich sehr, sehr intensiv gemacht. Ja. Das heißt, ich habe auch nicht mit anderen gearbeitet. Ich wollte nur selbst frei sein. Aber mein Körper hat die ärgsten Reaktionen gezeigt. Ich habe Ausschläge bekommen. Ich habe, war verrückt. Ja.
Wie lange hat diese Phase angedauert? Also wie von so einem Zeithorizont?
Eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre.
Und dann warst du aber noch immer nicht frei, oder waren die 1,5 Jahre dann schon der Schritt dazu, dass du
Nein,
sagst,
nein,
okay.
nein, 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 nein.
Okay.
Weil eben die Technik nicht die passende war. Ja, also.
Wie ist es dann weitergegangen? Also du hast dann festgestellt, das war dann nicht die passende Technik. Was hast du
Also
dann?
ich habe dann festgestellt, was heißt nicht die passende Technik? Ja? Das ist ja wichtig, dass man das mal sagt. Also, okay, ich bringe ein kleines Beispiel. Also, jetzt haben wir Techniken, gibt es ganz viele. Ja? Theta Healing ist jetzt eine. Ja? Viele Menschen arbeiten heute mit Glaubenssätzen. Ja? Jeder weiß mittlerweile oder sehr viele wissen mittlerweile, was es bedeutet. Glaubenssätze, aha, wir haben die und die sind unbewusst und so weiter und so fort. Jetzt war ich dort in diesem Kurs und habe das alles gelernt. Und dort sagt man, okay, man kann das auflösen. Also das heißt, Freiheit ist möglich. Ja? Das heißt, dass ich nicht mehr Wut, Hass, Zorn empfinde, sondern Liebe. Okay. Dann ist das so, dann wendest du diese Techniken an, ja, in Meditation. Und ich bin dann halt drauf gekommen, dass die Emotionen, also ich habe dann zum Beispiel 2 bis 3 Wochen Freiheit erlebt. Das heißt, am Anfang dachte ich, wow, okay, das funktioniert wirklich, ja. Aber wenn du jeden Tag mit dir meditierst, schaust du jeden Tag auch in dein Unbewusstes. Das heißt, ich konnte sehen, wie sie wieder entstanden sind. Dann habe ich sie wieder weggemacht und es ist wieder was entstanden. Ich habe es weggemacht, es ist wieder was entstanden. Und ja, das heißt, ich bin sehr, sehr analytisch vorgegangen. Ich habe das alles dokumentiert. Und eben ein kleines Beispiel, okay? Also ich habe zum Beispiel unbewusst abgespeichert, ein Auto als Statussymbol. Im ersten Moment würde man sagen, okay, ist cool, jeder hat ein Statussymbol, easy. Wenn du unbewusst reingeschaut hast, dann hast du gesehen, für mich war ein Statussymbol was völlig anderes als für 90% der anderen Menschen. Statussymbol war in dem Fall quasi nur ein Schild davor sozusagen. Also ein Auto hatte bei unserer Familie die Funktion, dass wir wirklich für diesen Zeitraum, wenn wir irgendwo auf Urlaub hingefahren sind, eine echte Familie waren. Papa und Mama vorne, ich und meine Schwester hinten. Und wenn wir irgendwo auf Sommerurlaub gefahren sind und wir sind aus dem Auto ausgestiegen, dann sind wir als Familie Löffler begrüßt worden. Etwas, was wir sonst nie hatten. Ja, es war immer nur, die Mama war zu Hause, ich und meine Schwester, mein Vater war immer arbeiten. Die Eltern haben sich eigentlich immer nur gestritten, das heißt, Urlaube sind dann schon sehr rar geworden und so weiter. Das heißt, mein Unterbewusstsein hat sich abgespeichert, du brauchst ein Auto, damit du eine Familie gründen kannst. Weil das ist das Einzige, wo es Familie gibt, weil das sind einmal alle vier drinnen, gezwungenermaßen, in diesem Raum, ja. Weil sonst versuchen sie nicht so miteinander zu sein, sozusagen. So, jetzt habe ich mit Techniken gelernt, das aufzulösen, weil das ist ja nicht die Realität, Es ist ja nur mein Glaubenssystem,
Ja,
das
ja.
glaubt, dass ich dafür ein Auto brauche, um eine Familie gründen zu können. Dann habe ich das aufgelöst. Kennst du vielleicht? Ich habe das alles umprogrammiert, positive Glaubenssätze, passt. 2 Wochen lang merke ich, ja, cool, ich hab das, ist weg, super. Dritte Woche beginnt in mir aufzusteigen ein Motorrad. Ich brauche ein Motorrad. Kein Auto mehr, aber ich brauche ein Motorrad. Okay? Also neue Stadt, passt, ich löse das wieder auf, alles weg damit, super. 3 Wochen später, ich brauche einen E-Roller. Also irgendwie habe ich bemerkt, das ist jetzt nur ein Beispiel, jetzt kannst du dir das vorstellen mit Vergewaltigung, okay, mit negativen Emotionen, mit ganz schlimmen Situationen auch, aber ich versuche nur die Technik zu beschreiben.
Ja.
Das heißt, ich habe realisiert, da kommt wieder etwas. Es hat sich zwar irgendwie verändert, aber die Grundstruktur und die Wurzel ist noch immer die gleiche. Das heißt, ich habe immer noch ein Statussymbol gebraucht. Und am Ende des Tages habe ich mir dann gedacht, okay, ich meine, es ist jetzt nett, dass ich kein Auto mehr brauche, aber wenn ich den Zwang noch immer habe, dass ich ein Statussymbol brauche, dann habe ich irgendwie die Wurzel nicht erwischt. Dann habe ich es nicht aufgelöst. Ich
Ja.
habe es nur verschoben. Und so habe ich halt mal auf all das geschaut, was ich da gemacht habe und habe halt realisiert, irgendwie komme ich nicht weiter. Und dann habe ich begonnen, selbst viel herumzubasteln an den Techniken, die wir gelernt haben. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann irgendwann beim Satguru gelandet, weil ich gesehen habe, dass diese Techniken nicht zum Erfolg führen, sozusagen, ja? Weil ich eben noch immer fest daran geglaubt habe, dass es möglich sein muss, dass man ein Leben in Freiheit führen kann, dass diese Emotionen, die ich mir selbst nicht ausgesucht habe, weil ich bin nicht auf die Welt gekommen und habe mir gedacht, jawohl, ich möchte ein bisschen Gewalt erleben in meiner Kindheit. Ja, und so ist es halt bei jedem. Wir haben uns das alle nicht ausgesucht, was da passiert. Wir haben nichts zu bestimmen am Ende des Tages. Und ja, also ich kann jetzt kurz mal erklären, wo das Problem liegt bei all diesen Techniken. Jetzt haben wir,
Stefan, lass mich
ja.
da noch ganz kurz einhaken. Also, du bist dann im Endeffekt von diesem Theta Healing weg, bist dann hast Satguru für dich entdeckt und arbeitest quasi so jetzt mit seinen Ansätzen auch in deiner
Mit den,
Meditationsgruppe oder mit dir
ja,
selbst.
genau.
Ja?
Also grundsätzlich ganz simpel, Satguru steht ja nur stellvertretend für Yoga. Ja.
Ja.
Und jetzt ist eben das Spannende. Jetzt können wir mal kurz klären, was heißt das überhaupt? Also, das ist auch ganz wichtig. Ja. Jeder, der diesen Weg einschlägt, geht nicht den Weg vom Satguru oder von irgendwem anderen, sondern jeder kriegt einfach nur eine Technik, mit der er selbst etwas entdecken kann. Ganz wichtig. Und das war ja das Allercoolste. Genau nach sowas habe ich gesucht. Ich habe es eigentlich beim Theta Healing auch bekommen. Ich habe eine Technik bekommen, mit der ich selbst an mir herum doktoren konnte, wenn du so möchtest.
Ja.
Nicht irgendein Glaubenssystem. Boah, das ist super, mach das, du musst das machen, du musst daran glauben. Nein, nein. Da ist das Tool, schau selber nach. Und das ist eine super Sache. Das heißt, das führt bei jedem zur Selbstermächtigung. Das heißt, jeder kann sich hinsetzen, er braucht dafür gar nichts und kann anfangen, wirklich zu meditieren. Und jetzt müssen wir mal kurz klären, was heißt meditieren, weil davor bei Theta Healing habe ich auch meditiert. Wir haben jetzt vorhin gesagt, wir haben eine eigene Intelligenz. Die habe ich jetzt als Physiotherapeut kennengelernt, indem ich weiß, okay, mein physischer Körper hat irgendeine ganz arge Intelligenz, wo sogar Leben entstehen kann. In einem weiblichen Körper kann Leben entstehen. Pff, ist ja völlig crazy, ja?
Ja, voll.
Und nichts davon machen wir mit unserem Verstand. Wir haben eigentlich keine Kontrolle. Wir können maximal irgendwie eine Pille nehmen oder was auch immer. Aber wenn es einmal passiert ist, dann wächst dieses Lebewesen dort heran. Und ich kann mit meinem Verstand auch meine Spermien nicht kontrollieren. Ich kann eigentlich jetzt mit dem Inhalt, meine ich, ja, ich habe keinen Einfluss auf den Inhalt. Das wird alles, was zum Leben notwendig ist, an den weiblichen Körper gegeben. Und ich meine, wie komplex und genial sind wir eigentlich? Das übersteigt natürlich den menschlichen Verstand bei weitem.
Ja.
Und das ist eben ein Ausdruck dieser Intelligenz. Okay. Das bedeutet jetzt, bei den meisten Meditationstechniken machen wir nichts anderes, als dass wir nur auf Verstandsebene gehen. Und wir haben jetzt schon festgestellt, die Verstandsebene ist im Verhältnis zum Rest des Körpers ziemlich limitiert. Also dort haben wir Informationen drinnen, die in der Verarbeitungsgeschwindigkeit sehr weit hinterherhinken. Und im Verstand herrscht immer Dualismus, selbst wenn wir ins Unbewusste gehen. Das heißt, für die meisten Techniken, die wir finden, beziehen sich nur darauf, dass Meditation im Unbewussten stattfindet, aber wir sind noch auf Verstandsebene.
Ja.
Also ein kleines Beispiel, wenn ich in Theta Healing mir vorstelle oder ich wünsche mir Freiheit, das war ja meine Idee. Ja, also ich habe das alles nur gemacht, weil ich frei sein wollte von diesen ganzen Informationen. Das heißt, im Theta Healing, wenn ich dort in Meditation eintauche mit dieser Technik, dann wird mir Freiheit in der Form präsentiert, wie sie in meinem unbewussten Verstand abgespeichert ist. Das heißt, das, was für mich persönlich Freiheit bedeutet, auf Mentalebene, das werde ich in Meditation erleben. Also wenn in meinem Unbewussten abgespeichert ist, Freiheit bedeutet weißes Licht, dann werde ich irgendwann ein weißes Licht sehen in meinem Unbewussten und sagen, boah, da ist sie die Freiheit, jetzt bin ich frei. Okay. Und so funktionieren die meisten Meditationen. Sie sind meistens sprachlich geführt.
Und
Also
du bist jetzt noch
geführte
einen Schritt weiter
Meditation.
gegangen.
Genau. Ich bin hier schon fertig mit dem. Jetzt komme ich dazu. Was bedeutet Meditation, tiefe Meditation wirklich? Tiefe Meditation bedeutet, wir bringen den physischen Körper in einen Zustand. Also der physische Körper wird in Meditation versetzt. Das machen wir durch Töne, durch Chanten. Und jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Die Grundlage unseres Daseins ist unser physischer Körper. Da drinnen ist auch der Verstand. Das bedeutet, ganz einfach ausgedrückt, wenn mein physischer Körper Zufriedenheit erlebt, physisch, ja, also Glückseligkeit, Zufriedenheit, dann hat das irgendwann auch einen Einfluss in Form von Zufriedenheit auf meinen Mentalkörper, auf meinen Verstand. Das heißt, Zufriedenheit, Glückseligkeit, Freiheit, ja, das alles ist im physischen Körper absolut möglich.
Ja.
Nicht im Verstand. Im Verstand gibt es keine Freiheit. Das ist eine vorgegaukelte Freiheit. Ja, weil dann können wir noch versuchen herauszufinden, was Freiheit dann wirklich bedeutet für mich. Also Freiheit bedeutet, dass man seine Gedanken, Emotionen und den physischen Körper zu 100% steuern kann. Was heißt das? Wenn dieser physische Körper und dieser Verstand in einem Ruhezustand ist, dann ist er gedankenlos. Das heißt, es herrscht absolute Stille.
Ja. Das können sich die meisten nicht vorstellen, mich eingeschlossen.
Genau. Und du schlüpfst in deinen Verstand, wenn du ihn benutzen musst. Ja, also jetzt spreche ich mit dir, deswegen schlüpft mein Bewusstsein in den Verstand und benutzt den Verstand, um mit dir zu sprechen. Das Gleiche macht es mit dem physischen Körper. Das ist die Freiheit, von der ich spreche. Die meisten im Verstand betrachten sie Freiheit. Oh, ich fange immer zu bohren an. Ich hoffe, du hörst das nicht.
Nein, ich weiß
Aber
nicht.
okay. Also für die meisten bedeutet Freiheit, dass wir zum Beispiel so viel Geld verdienen, dass wir die Freiheit haben, alles machen zu können, was
Ja,
wir wollen.
ja,
Ja?
ja, ja,
Das ist
ja.
in unserer westlichen Welt ganz extrem so eigentlich abgespeichert. Ja.
Ja, Stefan, ich würde gerne noch bei ein paar Dingen eintauchen.
Ja.
Also mir jetzt quasi gelernt, besprochen, dass ja eigentlich die Intelligenz in unserem Körper sitzt. Und das ist es dann auch, also eigentlich schließt sich ja da für dich sehr gut der Kreis, oder? Also ich denke mir so, es war doch schon immer etwas da, warum? Du hast ja von Anfang an viel mit deinem Körper gearbeitet, natürlich am Anfang diese Emotionen zu verarbeiten, aber letzten Endes eigentlich auch um zu merken, oder dass dein Körper ja mehr oder weniger der Schlüssel zu dem Ganzen ist. Und ist es auch das, was du jetzt versuchst, auch als Trainer in deinen Trainings oder generell durch den Sport, zum Beispiel jetzt mir, die ich mit dir trainiere, das auch mitzugeben? Also, dass wir wieder viel mehr lernen dürfen, eben unserem Körper zu vertrauen und gar nicht so sehr vom Verstand eben gesteuert zu werden.
Ja, natürlich. Also man muss schon noch kurz unterscheiden. Also diese reine Intelligenz, können wir sagen, bewohnt und bestimmt diesen Körper. So können wir vielleicht sagen, ja. Kann jetzt Bewusstsein dazu sagen, andere sagen Seele dazu, wie auch immer. Dann haben wir eben abgestuft, wir haben den physischen Körper und wir haben eben den Mentalkörper, den Verstand. Und ja, natürlich, ja, lasse ich das definitiv einfließen im Training. Ich habe das ja eben bei mir selbst erlebt. Das waren ja die ersten Schritte eigentlich, wo ich realisiert habe, dass ich das Potenzial, das ich eigentlich habe, nicht regelmäßig abrufen kann. Also als Leistungssportler, deswegen habe ich gesagt, ja, jeder kommt irgendwann mit Mentaltraining in Berührung. Das ist,
Ja, das ist so.
weil jeder irgendwann es selbst erlebt, dass an einem Tag X bringst du die absolute Top-Leistung und du lieferst das, was du im Training bringst. Und dann hast du einen anderen Tag, wo du ungefähr 40, 50% bringst. Und dann fragt man sich halt irgendwie, okay, ich habe eigentlich super trainiert, aber irgendwas mental hat mich getriggert und ich kann jetzt meine physische Leistung nicht bringen. Das ganze Match ist irgendwie nur eine Quälerei und ich habe die ganze Zeit negative Gedanken und so weiter und so fort. Ja. Und das ist eben, was die meisten Menschen eigentlich erleben, nicht? Also unsere unbewussten Programme überschreiben eigentlich die Intelligenz des physischen Körpers, wenn du so willst.
Ja.
Das ist eben das, was wir im Training natürlich erleben. Ja. Das heißt, also wenn ich mir beispielsweise denke, ich kann mich bei einer Übung X verletzen und Training ist gefährlich, ja, und ich bin schwach, ich werde mich sicher irgendwann verletzen, dann ist die Chance, dass du dich irgendwann verletzt, sehr, sehr
Sehr
groß.
groß, ja, natürlich, natürlich.
Ja, weil dein Körper hört halt blöderweise auf diesen Verstand.
Ja. Aber umgekehrt, oder? Also so wie ich das jetzt verstehe, ist ja auch, oder glaubst du, dass es einfach auch wichtig ist für uns Menschen, mit unserem Körper zu arbeiten, auch im Sinne von eben Sport zu machen, damit wir auch diese Art der Intelligenz oder diesen Zugang oder ich sagen soll, ja, dass wir das auch entwickeln. Also siehst du das
Ja, natürlich. Um
schon?
Gottes Willen. Das kann man ja eh, oder dort wollte ich eh noch hinkommen. Ja? Also, wir haben in der Physiotherapie spricht man von einem Bewegungsapparat. Er ist uns dafür gegeben worden, 650 Muskeln, das muss man sich mal vorstellen. 650 Muskeln sind hier überall verteilt, die ganz, ganz wichtige Funktionen haben. Die uns übrigens auch gesund halten, ja. So, wir haben einen Bewegungsapparat. Wir entwickeln uns immer mehr in eine Richtung, dass wir uns immer weniger bewegen.
Genau,
Ja, und
ja.
deswegen entstehen ganz, ganz viele Probleme. Und noch einmal, natürlich ist es so, der physische Körper ist die Grundlage meines Geistes, meines Verstandes. Wenn ich keinen physischen Körper hätte, könnte ich keine Gedanken denken, weil ich auch kein Gehirn hätte.
Ja.
Das heißt, in der Neurowissenschaft weiß man ganz klar, dass Bewegung dazu führt, dass es mir mental besser geht. Ja, ich kann noch kurz was Wissenschaftliches dazu erzählen, weil da habe ich tatsächlich auch noch eine Ausbildung gemacht, weil es mich so interessiert hat, wie das menschliche Gehirn eigentlich funktioniert. Also, und was wir hier heutzutage erleben, was zum Beispiel Burnout betrifft. Ja. Also, wir haben einen Arbeitsspeicher im Gehirn, der ist dafür da, dass er Informationen aufnimmt, verarbeitet und im Idealfall in der Nacht, also wir nehmen den ganzen Tag Informationen auf. Und im Idealfall in der Nacht, wenn wir in die Tiefschlafphase kommen, dann sollten diese Informationen als Programme abgespeichert werden und ins Langzeitgedächtnis gebracht werden. Dann sollte dieser Arbeitsspeicher wieder leer sein, wenn ich in der Früh aufwache. So funktioniert das eigentlich normalerweise. Das hat sich weiß die Studie jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, in den letzten 100 Jahren drastisch verschlechtert. Das bedeutet, die meisten Menschen schaffen es nicht mehr, den Arbeitsspeicher über Nacht zu entleeren, weil Menschen immer schlechter in die Tiefschlafphase kommen. Und das hat sehr viel mit unserem lieben Handy zu tun. Ja, das heißt, wir sind in einem derartigen Informationsüberfluss, dass wir es nicht mehr schaffen, dass dieser Arbeitsspeicher entleert wird. Und das führt langfristig dazu, dass Leute tatsächlich ins Burnout kommen, Probleme kriegen. Man muss sich das so vorstellen, wir können dann irgendwann Informationen nicht mehr aufnehmen. Und das führt tatsächlich zu einer Überforderung, ja.
Aber hier setzt ja auch genau wieder der Sport an, oder? Also ich erinnere mich ja an ein Gespräch mit dir. Also für alle, die es nicht wissen, ich mache ja Krafttraining mit Stefan und meine
Und sie ist
absolute.
sehr gut darin. Sie ist sehr, sehr gut darin.
Dankeschön. Danke.
Ja.
Meine absolute Lieblingsübung sind Deadlifts. Also ich liebe es, Schwerkreuz zu heben. Und ich habe von Stefan in der ersten Einheit gefragt, warum ich diese Übung so gern mache, ob das irgendwie zusammenhängt mit meinem Verstand. Ich verstehe es nicht, weil ich mich nach einer schweren Deadlift-Session einfach irrsinnig gut und frei fühle.
Genau.
Und Stefan meinte dann eben, ja, weil diese Übung schafft das auch, den Arbeitsspeicher zu leeren, oder?
Ja, genau. Also es sind grundsätzlich, man kann zwei Parameter quasi anführen. Wir haben einmal einen starken Hormonspiegelanstieg. Also wenn wir uns sehr stark anstrengen, übrigens auch beim Sex, ja, das ist das Letzte, was die Menschen irgendwie noch machen, wo dieser Arbeitsspeicher entleert wird, ja, weil wir hoffentlich dann währenddessen mal nicht mehr an die Arbeit denken oder an irgendwas. Aber das heißt, wir haben einmal einen Hormonspiegelanstieg. Das ist eben das, was beim Deadlift auch passiert. Das zweite ist Komplexität. Also da hat die Neurowissenschaft ganz einfach gesagt, wenn alle vier Extremitäten benutzt werden, laufen wäre das Mindeste, dann führt das auch schon dazu, dass der Arbeitsspeicher entleert wird. Wenn jetzt die Bewegung noch komplexer wird, noch besser. Und wenn sie komplex wird, plus einem Hormonspiegelanstieg, also plus einer gewissen Anstrengung, dann ist es eben noch besser. Also umgelegt, weil es für die meisten vielleicht greifbarer ist. Locker joggen macht auch schon etwas im Arbeitsspeicher. Sprinten wäre noch besser.
Spannend. Also Leute, wenn ihr euren Arbeitsspeicher lernen wollt, fangt zum Sprinten an oder zum Deadliften.
Ja, oder macht es grundsätzlich Bewegung? Also wie gesagt, grundsätzlich Bewegung, ja. Und die Bewegung darf so komplex sein, dass ihr euch auf das wirklich konzentrieren müsst, was ihr macht. Das ist die große Kunst. Wenn ihr das hinkriegt, ja, deswegen, es ist eben nicht okay, wenn ich, weiß ich nicht, da habe ich das Handy und da mache ich jetzt so, ja, weil ich das auch immer wieder im Gym sehe.
Stefan
Leider
macht gerade
Gottes.
Bizeps-Curls, weil man sieht sie
Ja, genau.
nicht im Podcast. Also
Ach
ja,
so, okay,
meine Hände,
genau.
in der einen Hand das Handy, in der anderen Hand quasi ja mit der Kurzhantel so ein bisschen so, ja,
Irgendeine Bewegung macht,
möchte
genau.
gern
Also,
pumpen.
genau richtig, ja. Also, ja, und was auch noch spannend ist, warum zieht es viele Menschen so sehr in die Natur, ja, oder ans Meer? Also, wenn wir beispielsweise am Meer sitzen, dann ist für unser Gehirn es ganz einfach befreiend sozusagen, weil am Meer lasse ich meinen Blick in die Weite schleifen. Und mein Gehirn muss eigentlich kaum etwas rausfiltern. Wenn wir durch eine Stadt gehen, ja, beispielsweise, dann muss unser Unbewusstes und unser Gehirn die ganze Zeit Sachen rausfiltern. Also wir nehmen ja so viel auf, was wir halt gar nicht mitkriegen, ja. Da rede ich noch gar nicht von Gesprächen führen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel durch eine Straße gehe und da stehen Autos, dann kennt mein Gehirn das Auto. Also da steht Audi, BMW, was auch immer. Das muss ich alles rausfiltern. Oder es fährt eine Straßenbahn vorbei. Mein Gehirn weiß, Straßenbahn, oh, ich darf jetzt nicht über die Straße gehen. Dann geht jemand mit Gewand vorbei, das mir gut gefällt, whatever. Das heißt, warum fühlen wir uns in der Natur so wohl, wenn ich am Meer sitze und ich schaue einfach nur aufs Meer? Dann sehe ich nur Wasser und Himmel und Sand. Und das ist fürs Gehirn schon meistens nach einiger Zeit eben auch befreiend, weil dann kann das Gehirn einmal die alten Sachen verarbeiten, weil hier kommt nicht die ganze Zeit was Neues rein, sozusagen,
Und Stefan,
ja.
wenn wir jetzt mal ein bisschen weg von dieser mentalen Ebene gehen und uns ein bisschen die Emotionen anschauen, also zum Beispiel, ich bin ja ein sehr sehr emotionaler Mensch, ja. Also bei mir gibt es dieses Himmelhochjauchzen und so Tode betrübt. Und ich weiß, da gibt es einige, denen es so geht. Schafft Sport, schafft Training, schafft oder auch dieser Zugang mit dem Chanten zum Beispiel, Ist das etwas, wo wir auch lernen können, unsere Emotionen, ich sage mal, zu verarbeiten und frei zu sein von den Emotionen, weil jeder, also wie soll ich sagen, eben wenn du so starke Emotionen spürst wie Wut oder Aggression, Angst, Traurigkeit, man ist ja sehr schnell dazu verleitet, sich einen Mechanismus zu suchen, wie man halt damit umgeht. Aber so wirklich, eh, wie du gesagt hast, so wirklich frei ist man ja von diesen Emotionen nicht. Und ist dann Sport trotz alledem eine Möglichkeit, auch da diese Freiheit unter Anführungsstrichen zu erlangen? Oder ist es einfach nur ein Umgang damit, also ein Tool, damit umzugehen und es zu. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Also Sport setzt da grundsätzlich mal an, dass wir, also Emotionen sind einfach Energie und wir können natürlich durch Sport und Bewegung diese Energie kanalisieren und wir nehmen diese Energie dann, auch die unbewusst da ist. Das heißt, natürlich führt das zu einem Ausgleich. Ja, also das ist mal, also ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre Amok gelaufen, wenn ich nicht in jungen Jahren schon angefangen hätte, so viel Sport zu machen. Ja? Das heißt, ich habe eben genau diese ganzen negativen Emotionen kanalisiert und habe dadurch einfach Bewegung gemacht. Also ich war immer der Vorzeigeschüler bei den ganzen Trainern, weil ich habe immer 120% gegeben, weil ich halt diesen unbewussten Antrieb in mir hatte. Ja? Also Bewegung grundsätzlich, wie gesagt, wir haben einen Bewegungsapparat. Ja? Das heißt, wenn ich meine Emotionen und meinen Verstand in Einklang bringen will, dann ist das schon einmal eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und trägt natürlich definitiv zur Gesundheit bei. Wichtig ist eben, man nimmt die Emotion und man setzt sie eigentlich in Bewegung um. Ja? Das ist eigentlich, was hier tatsächlich passiert. Deswegen fühlt man sich nach dem Training eben, wenn man diese Energie kanalisiert hat und der Hormonspiegel angestiegen ist oder was auch immer, ja, oder Leute einfach nur spazieren gegangen sind oder auf den Berg gegangen sind, dann hat man diese Energie genommen und man hat sie in Bewegung umgemünzt. Dann ist sie quasi weg. Jetzt ist halt die Wurzel noch immer da. Freiheit entsteht dann tatsächlich dadurch, dass man durch Meditation erleben kann, dass man diese Emotionen und diese Gedanken gar nicht selbst ist. Ja, weil das sind wir nicht. Wir haben einen physischen Körper, wir haben einen emotionalen Körper und wir haben einen mentalen Körper, unseren Verstand. Und wenn wir diese Intelligenz aufrufen, wo ich vorhin beschrieben habe, die eben zum Beispiel zum Vorschein kommt, wenn ein Kind heranwächst im Bauch einer Frau zum Beispiel. Diese Intelligenz, das ist das, was wir eigentlich wirklich sind. Das entspricht eigentlich dieser Seele oder dem Bewusstsein. Wenn wir das aufrufen und wenn wir erleben in Meditation, dass wir eigentlich das sind und dass wir nicht dieser Körper sind und nicht diese Emotionen und nicht dieser Verstand, dann betrachten wir zum ersten Mal unseren Verstand mit einem kleinen Abstand. Ja, das heißt, es kommen beispielsweise Glaubenssysteme hoch und Gedanken und Emotionen in Meditation. Aber man realisiert, irgendwie ist das so ein kleiner Abstand. Das heißt, man kriegt sie präsentiert wie in einem Film. Wenn wir das eben, oder sagen wir so, wie ist es normalerweise? Normalerweise ist es so, dass wir so identifiziert sind mit diesen Emotionen und mit diesen Gedanken, dass wir sofort in eine Handlung gezwungen werden, in irgendeiner Form. Also wir können die Gedanken nicht stoppen, wir können sie nicht steuern und der physische Körper möchte auch irgendeine Handlung setzen. Also ich muss jetzt dorthin gehen und ich muss jetzt die Frau anschreien oder den Mann anschreien oder was auch immer. Oder ich muss ihm jetzt sagen, dass das nicht okay ist oder was auch immer. Also wir haben gar nicht die Freiheit, das zu entscheiden, sondern mein Unbewusstes mit meinen Gedanken und Emotionen führt dazu, dass mein Körper jetzt darüber geht und mit irgendwem ein Gespräch anfängt oder was auch immer. Ab dem Zeitpunkt, wo man durch Meditation erlebt, dass hier ein kleiner Abstand ist und dass wir diese Gedanken ja gar nicht sind, dann beginnt man langsam auf die Kommandobrücke zu kommen. Weil wenn ich das nächste Mal in eine Situation komme und eigentlich nervt mich das jetzt wieder, was die Person da drüben macht, aber ich meine Gedanken beobachten kann, dann realisiere ich ja, jetzt habe ich schon wieder diesen Muster und eigentlich möchte ich jetzt rübergehen und möchte sagen, dass das nicht okay ist. Da beginnt es dann mal langsam,
Ja,
dass man
ja.
an der Freiheit schnuppert sozusagen. Und jetzt ist das Ding, wenn man das lange aufrechterhält durch Meditation, dann beginnen sich diese Informationen von uns tatsächlich zu entfernen.
Spannend. Und das
Dann
ist das,
sehen
was
Sie,
du mit deinen Leuten in deiner Meditationsgruppe quasi übst.
ja, klar, genau. Also ich meine, am Ende des Tages, jedes Bewusstsein, sagen wir jede Seele, um es einfacher zu machen, ist eigentlich nach der Suche nach dieser Freiheit.
Würdest du selber von dir sagen, dass du jetzt frei bist? Ein
So,
kurzes
sowas
Ja.
von,
Ja.
ja, absolut.
Wie lange hat dieser Prozess bei dir angedauert? Also du hast ja 1,5 Jahre warst du so in diesem.
Ja, das Verrückte ist, eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, könnte das in einem Moment passieren.
Tatsächlich.
Ja.
Ist es dann
Es ist.
sowas, wo Menschen sagen, sie sind dann erleuchtet oder sie haben diesen einen Moment?
Nein, 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 nein. Erleuchtung ist viel Arbeit. Das geht nicht. Wir reden jetzt mal. Also diese Freiheit, von der ich spreche, ist nicht Erleuchtung. Das ist, da kann man
Das
ein
ist wieder
bisschen
ein
mehr ins
anderer.
Detail gehen.
Ja.
Nein, Freiheit heißt in dem Fall einmal nur, dass du bestimmen kannst, was in deinem Verstand passiert. Und die Grundlage in diesem Verstand, der Grundzustand ist Stille. Wenn man dann weitergeht, ja, bei der Erleuchtung müssen wir noch alle Mechanismen des physischen Körpers meistern. Das ist nochmal eine ganz andere Liga. Weil da reden wir dann davon, mein physischer Körper hat den Zwang, dass er essen muss, um zu überleben. Sogar das ist nicht notwendig. Also, das heißt, wenn du an die Mechanismen des physischen Körpers rangehst, dann musst du musst viel arbeiten, du musst spezielle Meditationen machen und so weiter, dass man eben dort Schritt für Schritt rangeht, dass man auch diese Freiheit besitzt. Dass man dann eben zum Beispiel Erleuchtung heißt in dem Fall auch, dass du deinen Tod 100%ig selbst bestimmst. Wann du diesen Körper loslässt und gehst und wann du ihn noch, wie lange du ihn noch haben möchtest.
Ich glaube, da können wir eine eigene Podcast-Folge mit
Können wir
führen
gerne
zum
machen.
Thema Erleuchtung. Stefan, was mich noch interessieren würde, ist, hast du sowas wie eine bestimmte Morgenroutine, Abendroutine oder nimm mich mal mit, wie schaut so ein Tag bei dir aus?
Naja, mittlerweile schon sehr, sehr crazy, weil ich eben einfach völliger, ich bin quasi ein Neuzeit-Yogi. Das ist eigentlich das Köstliche.
Was heißt
Also,
Neuzeit-Yoga? Nimm mich mit.
naja, also wenn man sich so auch den Satguru anschaut oder grundsätzlich Yogis, dann sind das meistens alte Menschen mit langen weißen Haaren und die sitzen ganz sicher nicht in Wien und die haben sicher auch nicht die 5 Muskeln, die ich da habe.
Fünf
Und gehen
Muskeln ist
sicher
untertrieben, Leute. Also ich meine, ihr seht jetzt
und
den Stefan nicht im Podcast, aber vielleicht schaut es mal auf sein Insta-Profil dann.
Auch, weiß nicht, 6-mal die Woche trainieren gehen oder so. Das ist eigentlich, so stellt man sich das nicht vor, sagen wir es mal
Ja,
so,
ja,
ja.
ja.
Und ja, also, aber weil es mittlerweile alles so fortgeschritten ist, also ich mache jeden Tag in der Früh ein bisschen Yoga, dann wird meditiert. Das ist mein normaler Ablauf. Dann fahre ich eben in die Arbeit. Und oftmals ist es auch so, dass am Abend nochmal meditiert wird. Das ist sehr, ja, sehr unterschiedlich. Und das Spannende ist, dass all das einfach ein Prozess ist, der in meinem Körper in Gang gesetzt wurde. Also, das ist nichts Mentales. Ja, das
Also es
ist
ist nicht so,
nicht
dass du dir denkst,
mental
boah, ich gehe
gesteuert.
jetzt, ja, also das ist nicht so, dass du dir denkst, so, ich stehe jetzt auf und okay, jetzt mache ich Yoga und dann ist meine Meditationspraxis dran, sondern das,
Nein,
ja.
das ist einfach normal. Der physische Körper, ja, das ist das Gleiche mit Training übrigens. Das ist auch diese Freiheit, von der ich gesprochen habe. Früher zum Beispiel war mein Training ein Zwang. Also mein Verstand hat gewusst, ich muss trainieren gehen, damit ich diese Emotionen unter Kontrolle bringe. In der Freiheit heißt das einfach nur, dass ich jeden Tag frei entscheiden kann, was ich machen möchte. Das heißt, ich muss nichts mehr machen. Und wenn dein physischer Körper in diesem Zustand ist, dann ist alles nur noch ein Ausdruck von Gesundheit. Dein physischer Körper, ja, das Essen, ich meine, das ergibt sich dann alles. Denn wenn dein physischer Körper das bestimmen darf, dann wirst du das essen, was zum höchsten und besten ist für deinen physischen Körper und nicht etwas, was deinen Verstand befriedigt. Ja, und dann wird das ganze Leben immer mehr ein Ausdruck dieser inneren Zufriedenheit. Das heißt, es ist mir völlig egal, was Leute jetzt beispielsweise denken, ja. Also, was ich esse, ja, weil ich wenig esse und sie können sich nicht vorstellen, wie das geht und keine Ahnung, ja, oder ja, was weiß ich. Sie denken dann, ich esse überhaupt kein Eis mehr und ich verbiete mir das. Das ist das Geilste. Im Verstand müsstest du dir das verbieten. Das ist vollkommen richtig, ja. Wenn du sagst, ich möchte so und so aussehen und ich möchte mich so und so fühlen, dann muss ich auf das und das und das verzichten. Wenn du frei bist, dann kannst du machen, was du willst. Natürlich esse ich mal ein Eis, aber ich muss es nicht essen. Ich kann es frei entscheiden und wenn es mir gut schmeckt, dann esse ich es. Aber es ist kein Zwang, dass ich ein Eis essen muss, damit ich mich in einem besseren Zustand befinde, wie es für viele eben der Fall ist, ja. Ja, aber das ist so meine Routine und was ich auch noch mache, ist, ich arbeite hart daran, im Hintergrund sozusagen, dass ich so viele Menschen wie möglich, vor allem hier in der westlichen Welt, dorthin bringe, wo ich mich befinde. Ja? Also, dass sie in die Freiheit kommen. Was das bedeutet, ist, dass sie nicht mehr fremdgesteuert sind von unbewussten Gedanken und Emotionen. Ja? Und das Spannende ist, durch Meditation kriege ich das definitiv hin. Das weiß ich, aber es ist wichtig, dass der Verstand auch auf das vorbereitet wird. Das heißt, der menschliche Verstand muss gewisse Funktionen erfüllen können und gewisse, ja, Fähigkeiten besitzen. Weil, wenn wir in dieser Freiheit sind, dann ist es tatsächlich so, dass ich mein gesamtes Leben bestimmen kann und auch muss. Wenn ich es nicht mache, dann würde ich mir einfach gewisse Sachen wieder in Erinnerung holen. Also, weil es klingt so cool, ja, die meisten streben danach, sie wollen frei sein, klar, ja. Aber wenn diese Emotionen weg sind, du kannst dir vorstellen, wenn die alle weg sind, dann entsteht da ein riesengroßes Loch sozusagen.
Genau, ja, aber dann
Ja?
darf ja was Neues wiederkommen, oder?
Ganz genau, ja. Das heißt, ich muss irgendwie mein Leben ausrichten können. Ja, und da geht es dann um Manifestieren und so weiter und so fort. Das bedeutet, ich kann ganz klar bestimmen, wie das sein soll. Also meine Wünsche. Ja? Aber ich muss die Wünsche auch klar strukturieren können. Das heißt, ich muss eine Metaperspektive ausgeben können und ich muss einen Kern bestimmen können. Anyway, können wir auch mal einen eigenen Podcast machen von mir aus. Jedenfalls sind das Funktionen, die der Verstand haben muss, damit ihr das Maximum aus dieser Freiheit dann rausholen
Ja.
könnt.
Und
Das heißt, damit struggle ich am meisten, weil ich sehe, ich habe schon zwei Leute in die Freiheit gebracht übrigens.
klar.
Und ich sehe, dass das ist die größte Herausforderung. Das heißt, das klingt im ersten Moment so geil, wow, ich bin jetzt frei. Aber wenn du komplett frei bist, ja, und dir geht es einfach nur super, du bist in der absoluten Zufriedenheit, dann musst du auch nicht mehr arbeiten gehen. Du musst jetzt nicht bei der Türe rausgehen. Du bist einfach wirklich bliss, ja. Und du hast absolute Stille und du denkst, fuck, es ist einfach nur unfassbar und ich muss nichts tun dafür.
Aber das heißt jetzt, Stefan, sowas wie Wut oder Traurigkeit gibt es dann nicht mehr?
Das ist ein ganz genau. Das ist ein Konstrukt des menschlichen Verstandes.
Ja, aber
Es ist nicht die Realität.
ich denke mir doch so, also ich meine.
Kann mir schon vorstellen, worauf du hinaus willst. Ganz wichtig, dein physischer Körper besitzt die Fähigkeit, dass er Wut empfinden kann. Das heißt, es ist nicht weg. Du kannst noch wütend sein, wenn du das unbedingt möchtest.
Ja, das geht ja auch.
Aber
Also,
nichts mehr macht dich wütend, verstehst du?
ja, schon. Aber wo ich mir jetzt echt schwer tue, ist, also alles ist ja, alles sind Gefühle oder Emotionen. Und wir, unser Verstand bewertet ja, dass Wut und Traurigkeit und Angst schlecht ist und Freude und Liebe gut ist. Und ich denke mir dann, wenn ich das schaffe und quasi frei bin von Emotionen, dann sage ich empfinde dann nichts mehr so wie Traurigkeit oder Wut, aber warum? Dann ist es mir dann auch im Endeffekt, weil es ja auch irgendwie Form von Dualismus ist, das eine bedingt das andere, oder? Wie ist es dann? Ich mag aber dieses Gefühl von totaler Glückseligkeit oder wenn ich mich so richtig freuen kann, dass mir Tränen in die Augen kommen vor Freude und weil ich so von Kleinigkeiten so gerührt bin und ich kann mich von Kleinigkeiten sehr berühren lassen. Das ist aber auch eine Form der Emotion und ich frage mich dann, kann ich das dann
Genau.
trotzdem auch noch fühlen und empfinden, wenn ich quasi nach deinem Gesichtspunkt her frei bin? Und dann sehe ich ja trotzdem irgendwo, bewerte ich dann, weil ich sage, okay, Wut und Hass und Traurigkeit will ich nicht, aber die schönen Gefühle möchte ich ja dann trotzdem haben.
Also ich habe eh schon gesagt, grundsätzlich hast du die Fähigkeit nicht verloren. Okay? Also ich meine, wenn du kennst mich, du erlebst mich, hast du das Gefühl, da ist irgendwas völlig aus dem Ruder gelaufen?
Nein.
Nein, eigentlich, deswegen sage ich ja, für jemanden im
Na, du
Außen bin
bist
ich
ein sehr
ganz,
entspannter, also
bin ich,
du bist ein sehr
genau.
entspannter Mensch und man hat schon so das Gefühl, ich kann nichts aus der Ruhe bringen. Also.
Genau. Okay, also jetzt kommt das Spannende. Wenn du dich in die Kindheit zurückversetzt, ja, oder dir Kinder grundsätzlich anschaust, ein Kind strebt eigentlich die ganze Zeit nur danach, Dinge zu machen, Dinge zu entdecken und strebt eigentlich die ganze Zeit nur nach Freude und Glückseligkeit.
Ja.
Weinen gibt es eigentlich nur, wenn sie das nicht mehr machen dürfen, ja, oder wenn sie Hunger haben oder was auch immer. Und wenn sie nicht mehr weiterspielen dürfen.
Ja.
Okay. Das ist nur ein Ausdruck des physischen Körpers, um zu zeigen, dass sie das jetzt nicht mehr machen können oder aber weitermachen wollen oder wie auch immer. Also das Spannende ist, das Leben ist so aufgebaut. Wenn wir uns das näher anschauen, was sind Emotionen wirklich? Emotionen lösen chemische Prozesse in deinem Körper aus. Okay. Dieser physische Körper funktioniert nur, weil er absolute Harmonie in ihnen kreiert. Also es ist wirklich crazy, wenn man da ein bisschen tiefer eintaucht, Medizin, Studium und so weiter. Das ist ja völlig verrückt eigentlich, ja. Also hier drinnen leben bedeutet nur, dass da drinnen die ganze Zeit absolute Harmonie herrscht und der Körper alles tut, um die aufrechtzuerhalten. Man spricht davon Homöostase. Ja? Das
Ja.
heißt, wenn irgendwie der physische Körper in Stress gebracht wird, versucht er das bestmöglich auszugleichen. Und damit drinnen immer alles funktioniert. Damit dein Herz richtig schlägt, damit deine Leber arbeitet, deine Verdauung, whatever. Das ist ja höchst komplex. Das ist ja eigentlich Wahnsinn. Das bedeutet, eigentlich ist das nur ein natürlicher Ausdruck. Das bedeutet, chemische Prozesse, die in deinem Leben Freude hervorgerufen haben, ja, das ist eigentlich die Natur des physischen Daseins. Wenn wir diese Harmonie noch ein bisschen in einem größeren Kontext betrachten, Erde, Sonne, Mond, wenn die nicht in Harmonie wären und immer über Millionen von Jahren das Gleiche machen würden, die sind in absoluter Harmonie, deswegen ist überhaupt Leben auf diesem Planeten möglich.
Ja.
Ja? Das heißt, eine gewisse Grundharmonie ist absoluter Ausdruck des menschlichen Daseins oder sogar der physischen Existenz. Auch die Natur strebt nach Harmonie, sie strebt nie nach Disharmonie. Aber das Spannende ist, diese negativen Emotionen sind aus deinem Verstand kreiert worden, im Dualismus, außerhalb des Dualismus. Ja? Also wenn du es dir über den Dualismus erklärst, ist es vollkommen richtig. Das ist das, was die meisten Menschen erleben. Gut, schlecht, Hass, Liebe. Ich kann Liebe nur erleben, weil ich auch Hass erlebt habe. Deswegen weiß ich es dann zu schätzen. Ja? Jetzt geht es mir schlecht, deswegen geht es mir dann umso besser beim nächsten Mal. Und dann ist aber auch klar, dann muss es mir danach auch wieder schlecht gehen, weil sonst könnte das Gute gar nicht existieren. Ja? Außerhalb des Verstandes herrscht eben grundsätzlich Harmonie und Zufriedenheit. Und das Spannende ist, wenn wir jetzt sagen, das ist ein chemischer Prozess, oder sind chemische Prozesse, die ablaufen. Wenn du beginnst, die chemischen Prozesse in deinem Körper zu steuern, und das kann man durch Meditation, indem gewisse Chakren aktiviert werden, dann bist du einfach immer blissed out. Ja, also bei mir ist es wirklich so, dass ich in einem Zustand bin, wie wenn ich immer leicht drauf wäre. Also wenn ich mich irgendwo hinsetze, ja, und ich spreche mal mit niemandem, also das ist das Verrückte, man kann absolut fokussiert sein. Aber wenn ich mich irgendwo hinsetze, ich habe immer leichte Optik und ich finde einfach alles geil. ja, es ist tatsächlich so und das kann man eben steuern. Aber jetzt ist das Spannende. Also wenn dir das zu langweilig wäre, wenn du nur noch gut drauf bist, ja, wenn du das Gefühl hast, jetzt aus deiner jetzigen Sicht im Dualismus, boah, dann bin ich wie tot. Ja? Weil so, ich weiß das, ich habe mir diese Gedanken auch gemacht. Man
Ja.
denkt sich dann, dann bin ich ja emotionslos, ich bin einfach tot. Weil wenn wir das
Ja.
jetzt wegnehmen, dann ist es vorbei. Und wenn du mich aber erlebst, dann weißt du, ich bin aber nicht emotionslos. Ganz im Gegenteil. Irgendwie bin ich trotzdem noch da. Und wirke ganz normal auf die meisten Menschen. Aber das Verrückte ist, du kannst trotzdem Wut noch erinnern in dir. Das heißt, wenn ich jetzt wollte, dann könnte ich mich hinsetzen und wenn ich ganz fest an Wut denke und mir nochmal vorstelle, wie das ist, dann kann mein physischer Körper diesen Zustand wieder erreichen. Aber nichts mehr im Außen kann deine Wut im Innen kreieren. Das ist der riesengroße
Der
Unterschied.
Unterschied, ja.
Und nichts im Außen kann deine Zufriedenheit im Innen kreieren, weil das ist ja das, was jetzt momentan passiert.
Ja,
Du
voll.
betrachtest das Leben so, wenn draußen was passiert, was super ist, bist du positiv gestimmt. Wenn draußen was passiert, was deine Erwartungen nicht erfüllt, bist du negativ gestimmt. Das heißt, du bist ein Spielball der Außenwelt, der Umwelt. Das heißt, das Einzige, was ich sage, ist, dass die Möglichkeit besteht, dass du auf die Kommandobrücke kommst, sodass es völlig egal ist, was im Außen passiert. Du bestimmst, was im Innen passiert, in deinem Innen.
Ja. Und ist das auch so, oder was ist so deine Vision, Stefan? Wenn du das kurz zusammenfassen würdest, was ist so deine Vision? Was wünschst du dir? Was wünschst du dir für die Menschheit, für uns? Was?
Ja, das ist ganz simpel. Also, dass so viele Menschen wie möglich in die Freiheit kommen und wirklich selbst bestimmen können, ja, was sie denken und was sie fühlen. Und das ist übrigens auch noch spannend. Dann würde jeder seine absoluten Talente zum Ausdruck bringen. Wir würden alle nur noch Dinge machen, in denen wir gut wären. Und jeder ist sowas von einzigartig. Es gibt da kein einziges Double. Jeder Mensch ist absolut einzigartig.
Ja.
Das heißt, jeder könnte seine Einzigartigkeit einbringen. Ja, aber jetzt kommt eben, das ist eben grundsätzlich durch das Karma bestimmt, ja, das Unbewusste, warum das eben so ist, dass wir eben gewisse Dinge machen, die uns vielleicht gar keine Freude bereiten, aber wir müssen sie machen, weil es eben ein Zwang ist und wir müssen Geld verdienen und so weiter und so fort. Das heißt, ich wünsche mir einfach nur, dass Menschen in diese Freiheit kommen und dafür arbeite ich gerade mit Hochdruck. Und vor allem, dass wir das auch in Europa schaffen. Aber wir haben den höchsten Lebensstandard. Wir sitzen hier in Wien. Eigentlich müssten hier alle absolut glücklich rumlaufen, ja. Und ich bin noch wirklich ein waschechter Wiener sogar. Also, und ich habe mich das immer gefragt. Das ist eigentlich unfassbar. Eigentlich müssten wir einfach nur dankbar sein, dass wir hier das Hochquellwasser haben. Und allein dadurch müsste ich eigentlich schon jeden Tag grinsend bei meiner Türe rausgehen, ja.
Das
Wenn
mache
man
ich,
dann
by the
mal in.
way. Also das mache ich, by the
Ja.
way. Ich liebe das Wiener Leitungswasser. Das war einer der Hauptgründe, warum ich wieder zurückgezogen bin. Also
Ja, geil.
sehr zum
Ja,
Rande,
voll.
aber ich schätze das Wasser sehr. Ich bin noch jemand. Also ich habe mir das angewohnt, jeden Tag, wenn ich aus der Tür rausgehe, also bei mir ist es schon automatisch, dass ich ganz tief ein- und ausatme und mich einfach für die Luft bedanke, dass ich sie atme.
Ja, geil. Ja,
Also
wirklich schön. Genau.
das ist eine Kleinigkeit, das passiert bei mir einfach automatisch. Oder dass ich unter Tag, wenn ich eine Kleinigkeit erlebe, ich einfach dankbar bin für gewisse
Ja.
Dinge. Das ist, also, ja, das passiert einfach so. Das steuere ich ehrlich gesagt gar
Ja,
nicht
siehst
ab.
du, wunderschön. Ja, und
Voll.
dieser Weg, den ich beschrieben habe, wird ein absoluter Ausdruck dieser Dankbarkeit.
Du sagst, oder du hast gesagt, du arbeitest mit Hochdruck daran. Möchtest du uns da, also außer du, es ist irgendwie top secret oder so, aber willst du uns da vielleicht
Ja,
mitnehmen,
ja,
was
ich,
du.
ja, ich plane ein Retreat am Traunsee. Bin sehr oft am Traunsee. Und ich lasse eben vieles schon in die Meditationsgruppe jetzt jeden Freitag einfließen. Aber ich weiß einfach ganz genau, was das Ergebnis sein muss. Ja? Und ja, da ist einfach in Planung. Kann mir vorstellen, dass das 2024 das erste Mal stattfinden wird. Die Meditationen sind völlig klar und ich stelle mir so 3, 4 Tage vor mit Meditationen früh und abends. Aber dazwischen arbeite ich eben an den Tools, dass der menschliche Verstand vorbereitet wird, ja, und dass Menschen verstehen, wie der menschliche Verstand funktioniert, damit sie ihn bestmöglich einsetzen können.
Ja.
Das ist eben zum Beispiel etwas, was mir durch das Negative, was mir passiert ist, aber zuteil wurde, dass ich eben immer ein ganz klares Warum bei allem, was ich gemacht habe, hatte. Weil ich halt immer quasi in die Verteidigung gehen musste. Das
Ja,
heißt, ich
ja.
musste meiner Mutter ganz klar argumentieren können, aus tiefstem Herzen, warum ich das machen möchte. Weil sie hat es immer angegriffen. Das heißt, ein oberflächliches Warum hat nie gegolten. Ja? Und das ist
Stefanie,
eben
du
dieser
sehr.
Kern. Ja?
Und wenn ich da kurz einhaken darf, hättest du, also ich weiß nicht, ob man das jetzt kurz runterbrechen kann, aber was würdest du jemanden empfehlen, der auf der Suche nach seinem Warum ist, der dieses Warum nicht klar definieren kann?
Also grundsätzlich bei dem Warum geht es primär darum, was ist das, was mich als Mensch wirklich antreibt und glücklich macht? Das muss eigentlich das Warum sein. Weil egal, was ich tue, ja, und zwar nicht mich als Person, sondern nicht um irgendeine Rolle zu erfüllen im Außen. Also ich muss mir ein schönes Gewand kaufen, damit meine Freundinnen dann sagen, das schaut super aus. Ja? Wenn ich zum Beispiel hergehe und ich sage, okay, ich bin draufgekommen, die Qualität des teuren Gewandes, das tut mir gut, ja? Beispielsweise, weil das hat eine höhere Qualität, das fühlt sich am Körper, weiß ich nicht, schöner an oder was auch immer, ja? Dann wäre das schon einmal ein tieferes Warum, als nur, ich trage das nur, damit ich Feedback habe im Außen. Ja? Also, ja, da muss man ein bisschen auf die Suche gehen. In einem Buch hat mir letztens jemand erzählt, sagen Sie, ich glaube, das ist auch neurowissenschaftlich ein bisschen belegt, dass man sich dreimal die Frage, warum stellen soll, dass man zu einem tieferen Warum kommt. Also zuerst schreibt man auf, okay, ich glaube, warum ich das mache, ist das und das. Beim zweiten Mal versuche ich ein bisschen tiefer zu gehen. Okay, was könnte noch dahinter stehen? Und beim dritten Mal kommt man dann scheinbar schon sehr nahe dem wirklichen Warum, ja.
Ja.
Also beispielsweise, ich gehe trainieren, damit ich Muskeln habe. Okay. Ich gehe trainieren, damit andere mir sagen, dass ich schöne Muskeln habe. Okay. Oder gehe ich trainieren, weil ich mich einfach besser fühle, wenn ich trainieren war. Egal, ob mich jemand sieht, ob mir jemand sagt, dass ich schöne Muskeln habe oder nicht. Dann ist das schon einmal ein absolut tiefgehender Antrieb. Das heißt, ich würde auch alleine trainieren, wenn mich niemand sieht.
Ja.
Und ich tue es für das Gefühl, das es auslöst.
Ja.
Sozusagen, ja.
Ja, voll.
Das wäre einmal eine erste Herangehensweise. Die meisten Menschen machen sich gar nicht die Mühe, überhaupt herauszufinden, warum sie Dinge tun.
Aber ich glaube,
Damit
das ist,
fängt es eigentlich schon mal an,
ja,
ja.
aber das ist eine wichtige Grundlage, weil ich glaube, wenn du ein
Absolut.
Ziel hast, dann bleibst du ja auch bei den Dingen
Absolut.
dran quasi und willst dich
Richtig.
weiterentwickeln, weil du hast dann diesen inneren Antrieb einfach.
Ganz genau. Und du bist doch nicht so abhängig von äußeren Einflüssen.
Ja, und
Ja, du
was ich
bist
aber
nicht so
dann
leicht aus der Bahn zu werfen,
werfen,
sozusagen.
ja. Und was ich spannend finde, gerade auch in deinem Beispiel, dass das zum Beispiel das Warum eben ist, ja, weil ich mich besser fühlen will. Und ich glaube, das ist auch so paradox. Wir sind doch, also wenn du dich eben eh so in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble befindest, oder wenn du, so wie ich jetzt zum Beispiel, du möchtest eben dir was aufbauen, du möchtest eben dir ja ein Unternehmen aufbauen, eine Selbstständigkeit, und oft wird dir dann suggeriert, ja, aber du brauchst ein Warum, das viel größer ist als du selbst, und du brauchst so, also so diese Mut, dieses Mutter-Theresa-Warum irgendwie, weil ich die Welt zu einem besseren Ort machen will. Doch ich glaube, ganz ehrlich, es ist auch okay, ein, sage ich mal, egoistisches Warum zu haben, ein Warum, das quasi mein Warum, ich will mich dadurch besser fühlen, oder? Also es muss nicht immer dieses, weißt du, was ich meine, dieses über allen
Ja,
Dingen Warum sein, sondern dass es okay,
nein,
dass
in
dieses
dem
Warum
Fall,
auch etwas mit mir selbst einfach zu tun hat.
na, unbedingt. Aber es braucht beide.
Ja.
Weil schau mal zum Beispiel, warum plane ich jetzt einen Retreat am Traunsee? Erster Punkt, ich bin in diesem Zustand. Das heißt, wenn wir das umlegen auf das, was du gerade gesagt hast, das heißt, natürlich musst du dir zuerst überlegen, was bedeutet das für dich als Mensch? Das heißt, wenn du dir ein Warum überlegst, was ist das Warum, das dich als Mensch zufrieden macht? Ich würde da weggehen vom Egoismus sozusagen, ja, nicht was die Persönlichkeit glücklich macht. Weil meine Persönlichkeit würde es glücklich machen, wenn ich noch eine hätte, aber ich weiß noch, wie es war. Also die Persönlichkeit macht es glücklich, wenn ich draußen rumlaufe und die Leute sagen, boah, du hast einen schönen Körper. Das heißt, ich kriege mein Kompliment, okay? Das heißt, für die Persönlichkeit ist das der Antrieb. Für mich als Mensch, für meinen physischen Körper war der Antrieb aber ein ganz anderer. Er war nämlich einfach quasi in Zufriedenheit, er war ausgeglichen, er war gesund. Das heißt, dieses Warum ist einmal der Kern, ja? Und jetzt kannst du aber noch auf eine Metaperspektive gehen, aber wir brauchen unbedingt beides. Das heißt, dann auf der Metaperspektive kannst du die Mutter Teresa spielen, definitiv. Dass du
Ja.
dir natürlich überlegst, okay, was möchte ich den Menschen da draußen bringen? Warum mache ich den Podcast zum Beispiel?
Ja.
Also es ist völlig legitim, aber es beginnt unbedingt bei dir und nicht bei deiner Persönlichkeit.
Ja.
Es beginnt bei dir als Mensch, weil das ist auch das, was die Menschen spüren werden. Ja, das ist eben auch zum Beispiel, weißt du, wie viele Trainer ein Problem haben, Kunden zu finden oder was auch immer. Seit ich diesen Job mache, alle spüren, ich mache das einfach aus Leidenschaft. Ich mache das nicht, weil ich dort sein muss und ich mache das nicht deswegen, weil ich dafür Geld bekomme.
Ja.
Natürlich werde ich für meine Leidenschaft auch bezahlt. Ist ja kein Thema, weil wir leben nun mal in dieser Realität. Das heißt, hier kostet eben das Leben etwas, ja. Das ist ja völlig legitim, aber dann wirst du sehen, du wirst diese Leute anziehen. Wenn das wirklich dein tiefes Warum ist, deswegen habe ich gesagt, also für mich fühlt sich das nicht an wie Arbeit. Ich liebe es, ja.
Ja,
Deswegen
voll,
kriegen
das
auch
kann
so,
ich, ja.
ja,
Das kann ich
deswegen kriegen
unterschreiben.
auch 1000 Leute, die ich im Gym sehe, täglich 5 Tipps, ja. Wenn ich was sehe, dann gehe ich einfach hin. Auch wenn der nicht mein Kunde ist, ja, völlig egal.
Ich weiß, das hast du damals schon bei mir gemacht. Da habe ich noch gar nicht mit dir trainiert, da habe ich noch in einem anderen Fitnessstudio trainiert. Ich werde das nie vergessen. Da habe ich auch irgendeine Übung gemacht und du bist hergekommen und hast mir irgendeinen Tipp gegeben. Ich habe mir gedacht, schau dir an, der trainiert mich nicht mal, aber er gibt mir trotzdem einen Tipp.
Ja, siehst du, so
Ja,
kann das sein.
toll. Stefan, damit wir die Podcast-Folge nicht
Ja.
strapazieren, eine Frage noch. Wenn es eine Message gibt, einen Satz, den du jetzt heute unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben könntest, möchtest, willst, was wäre das?
Eigentlich den Willen aufzubringen, das wahre Potenzial des Menschen, auszuschöpfen.
Sehr schön.
Ja.
Ja, Stefan, Also dieses Interview war anders als erwartet und es war wunderschön.
Sehr gut.
Ja, danke für deine Zeit. Danke,
Sehr
dass du
gerne.
uns auch so in deine Geschichte mitgenommen hast. Also wirklich vielen Dank von Herzen.
Sehr gerne, sehr gerne.
Meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet euch viel mitnehmen aus dem Interview mit dem lieben Stefan. Lasst mich auch gerne ja auf Instagram wissen, wie euch das Interview gefallen hat. Ich freue mich, von euch zu lesen. Und ansonsten, um diese Folge nicht noch länger zu machen, freue ich mich sehr, wenn wir uns nächste Woche beim Date mit deinem Bewusstsein wiederhören. Create Ease and Find Your Balance, deine Birgit.